Ja, liebe Schwestern und Brüder, Predigtext ist Johannes 20, die Verse 11 bis 18. Ich lese aus der Guten Nachricht Bibel. Vielleicht möchtet ihr bei euch irgendwo nachlesen. Bücher habt ihr alle keine mehr, aber Smartphones mit Bibeln. Da hat noch jemand ein Buch. Gut, das gibt's auch noch und es funktioniert ganz ohne Strom. Aber ich lese den Text auch vor. Johannes 20, Abvers 11. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende, einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen, aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Maria, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich ihm zu und sagte, Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete ihnen aus, was er ihnen aufgetragen hatte. Ja, liebe Gemeinde, der Ostermorgen. Wir jubeln über Jesus, dass er lebt. Wir begrüßen uns mit dem klassischen Ostergruß. Der Herr ist auferstanden. Ja, weil wir es wissen. Weil wir es wissen und es bezeugen. Jesus lebt. Aber wir haben es gehört, am allerersten Ostermorgen war es noch nicht so. Das war keine Selbstverständlichkeit. Das war nicht so der logische Schluss von Jesu Weg. Ganz im Gegenteil, keiner hielt das für möglich. Keiner hat es geglaubt. Unvorstellbar, Jesus war tot. Und wer tot ist, der liegt im Grab. Ja, Jesus hatte das eine oder andere Mal gesagt, dass es anders sein wird, ne? Dass er nicht im Grab bleiben würde. Aber das ging ja ins eine Ohr rein und zum anderen wieder raus. Und das kennen wir von uns selber ja auch, ne? Wenn uns was gesagt wird, was uns so fremd ist und so absurd, ne? Das gibt's ja gar nicht. Schon wieder vergessen. Es rauscht an uns vorbei. Und so war es bei Jesu Freunden auch. Anstatt so ein bisschen Hoffnung zu haben, könnte es sein, dass Jesus recht hat und er lebt und wir erwarten ein leeres Grab? Nix. Sie waren voller Trauer und Verzweiflung. Mit Mühe machen sich welche auf zum Grab. Mal nach Jesus sehen. So wie wir das ja auch machen würden und wahrscheinlich auch machen. Dem Verstorbenen noch einmal nahe sein, so gut wie es eben geht. Und mehr als ans Grab gehen, geht ja da nicht. Und dann der Schock. Wie leer? Das Grab ist leer? Das Grab ist offen und leer? Was ist das denn jetzt wieder? Später werden die Gegner von Jesus behaupten, Ja, das haben die Jünger sich so ausgedacht, das haben die so gemacht, ne, um dann diese Geschichte zu erzählen, dieser Jesus sei auferstanden. Betrug, von langer Hand vorbereitet, nichts dran. Irgendjemand hat den Leichnam von Jesus gestohlen. So wird man später behaupten. Aber in diesem Moment wird es bei den Jüngern und besonders eben hier bei Maria Magdalena auch so gewesen sein. Was wird sie gedacht haben? Sie hat bestimmt auch gedacht, jemand hat Jesus gestohlen. Jemand hat seinen Leichnam gestohlen oder zumindest irgendwo anders hingebracht. Wer weiß warum? In böser Absicht eher wohl als in guter. Und wie furchtbar ist das? Wie gehässig ist das? Maria kommen die Tränen vor Trauer, vor Wut, vor Verzweiflung. Aber sie kann es auch nicht wirklich begreifen. Und mit Tränen verschwommenen Augen schaut sie doch noch mal ins Grab und traut wahrscheinlich ihren Augen nicht. Das Grab ist ja doch nicht leer. Da sitzen ja zwei Gestalten. Da, wo Jesus hätte liegen müssen, da sitzen zwei Gestalten. Und die sprechen sie an. Frau, warum weinst du? Und Maria beruhigt sich ein bisschen. Diese Worte sind freundlich. Diese Worte sind mitfühlend. Diese jungen Männer in Weiß tun ihre Wirkung, denn sie sind Boten Gottes. Und was sie reden, ist Gottes Wort. Und Gottes Wort tut bei Maria seine Wirkung. Es macht sie erstmal ein bisschen ruhig. Und es fängt etwas ganz Neues an. Hier am Grab von Jesus, am Ort des Todes, in einem Garten, sagt Johannes. Ja, und sei der Garten noch so schön, ne? Wie ja auch unsere Friedhöfe meist schöne Gärten sind, richtige Parks, in denen man eigentlich ganz schön zur Ruhe kommen kann, sich erholen kann, spazieren gehen, trotzdem man von Gräbern umgeben ist. Aber hier am ersten Ostermorgen, da ist wirklich Leben im Grab. Ein Garten des Lebens. Ein wahrer Ostergarten. Mehr als Maria sich vorstellen kann. Weil sie sucht ja immer noch Jesus. Aber nun hat sie doch ein bisschen die Fassung wieder gewonnen und auch ein bisschen den Mut, diese beiden Gestalten zu fragen. Vielleicht wissen die ja Bescheid. Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria weiß nicht, wo Jesus ist. Aber Jesus weiß, wo Maria ist. Und Jesus ist Maria ganz nah. Und liebe Schwestern und Brüder, ich denke, das ist die Osterbotschaft, auch die Osterbotschaft für uns heute Morgen. Ich denke, das dürfen wir auch für uns glauben. Wir wissen ja auch nicht immer, wo Jesus ist. Wir machen uns Sorgen. Wir sind verzweifelt. Wir wissen nicht, wo uns der Kopf steht. Aber genau in solchen Momenten, da gilt, dass Jesus weiß, wo du bist. Und er ist dir ganz nah. Du weißt nicht, wo Jesus ist. Aber Jesus weiß, wo du bist. Und er ist dir ganz nah. Und dann redet Jesus zu Maria. Und er redet genau so, wie die Engel geredet haben. Gleiche Worte. Freundlich, ermutigend. Schon wissend, wen suchst du? Ja, Jesus, weiß Jesus ja. Du hast ihn ja schon gefunden. Er hat dich schon gefunden. Ich, Jesus, habe dich, Maria, schon gefunden. Aber Maria erkennt noch nicht. Er liegt einem Missverständnis. Sie denkt, sie hat es mit dem Gärtner zu tun. Vielleicht wird sie auch langsam etwas ärgerlich. Vielleicht wird sie auch langsam etwas ärgerlich. Kann ihr bitte endlich mal jemand sagen, was hier los ist? Wo ist denn nun Jesu Leichnam? Sie holt ihn selber, wenn keiner ihr hilft. Aber kann ihr endlich mal jemand die dringendste Frage beantworten, die sie hat? Wo ist Jesus? Und der steht doch schon vor ihr. Und er kennt sie mit Namen. Und er spricht sie an. Und alles, was er sagt, ist Maria. Ich hätte gerne gehört, wie er es gesagt hat. Was da drin gelegen haben muss, was da mitgeschwungen sein muss, in dem, dass Jesus Maria sagt, sie beim Namen nennt. Musste an das erste Bibelwort denken, das ich ganz persönlich zugesprochen bekam. Das erste Bibelwort, das man mir ganz persönlich zugesprochen hat und das mich im Innersten sehr tief berührt hat, so dass ich eines Tages auch Jesus erkannt habe. Ein Wort schon aus dem Alten Testament, Jesaja 43,1, ihr werdet es auch kennen, wo es schon heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Das kommt aus einem ganz anderen Zusammenhang, wissen wir, aber ich hörte und höre dieses Wort von Jesus an mich. Und das dürft ihr auch. Das sagt Jesus euch auch zu jedem Einzelnen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wahrscheinlich kann man das auch psychologisch erklären, aber dieses Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, das hat mich im Innersten sehr bewegt und tut's noch. Dass Gott mir das so zusagt, dass er mich im Innersten kennt und mich so wie ich bin, angenommen hat, erlöst hat, mich in meinem Leben leiten und behüten will, das macht mir heute noch Gänsehaut. Und ich bekam damals einen ersten klaren Blick auf den Gott der Bibel. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich Ja gesagt habe zu Jesus, aber ich denke, da war ein Anfang gemacht. Und auch Maria fällt es wie Schuppen von den Augen. Sie erkennt Jesus. Der ist nicht im Grab, weil er nicht tot ist. Aber sie denkt nicht darüber nach, dass das eigentlich gar nicht geht. Sie ist selig. Selig, dass Jesus wieder da ist. Alles war nur ein böser Traum. Jesus lebt. Und jetzt kann doch alles wieder so schön werden wie früher. Wie schön. Aber nicht so. Nein, so ist es nicht. Also schön, das ja, aber nichts ist mehr so wie früher. Und es kann auch nicht so werden. Halte mich nicht fest. Fass mich nicht an, sagt Jesus. Reisende soll man nicht aufhalten, sagen wir, und diesen hier schon gar nicht. Denn dieser Jesus ist unterwegs, zwischen Himmel und Erde auf seinem Weg. Jesus ist wieder da, aber er ist nicht zurück. Die Vergangenheit ist vergangen. Begonnen hat etwas völlig Neues. Jesus ist nicht tot, aber er war tot. Er war tot. Dieser Welt ist Jesus gestorben, und zwar in echt. Und was er jetzt lebt, ist das Leben der neuen Welt, der kommenden Welt. Und das passt nicht zusammen, liebe Schwestern und Brüder. Das müssen wir uns immer wieder gesagt sein lassen. Aber wäre es anders nicht viel schöner? Wäre es anders nicht viel schöner? Hoffen wir nicht eigentlich auch auf so ein wie früher? Kein wirkliches Ende, kein Abbruch von allem, was war? Wenn wir sterben, das Sterben, Tod nur als ein Gehen ins Nachbarzimmer, ich gehe von hier nach da. Oder wie das Wechseln der Kleidung, ich ziehe mal einen frischen Anzug an, alles gar nicht so schlimm. Kein Bruch, kein Verlust, nur ein kleiner Wechsel. So höre ich es immer wieder, auch an Gräbern. Aber Jesus lehrt uns, dass wir da irren. So wie wir es gern hätten, geht es leider nicht. Nicht für Jesus jedenfalls. Und für uns auch nicht. Wenn das neue Leben kommen soll, dann muss das alte vergehen. Entweder oder. Weil die Auferstehung von Jesus ist kein neuer Anstrich für die alte Wohnung oder so. Jesus ist komplett umgezogen und schon so gut wie weg. Und das muss so sein, liebe Schwestern und Brüder, denn etwas komplett Neues hat begonnen, musste beginnen, sollte beginnen. Da kann nichts Altes bleiben, da darf nichts Altes bleiben. Das Alte muss sterben. Paulus sagt es einmal so im Bild vom Samenkorn. Ne? Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kann nichts Neues wachsen. Wenn Neues wachsen muss, was viel größer und herrlicher ist, dann muss das Alte sterben. Sonst kann nichts Neues wachsen. Das Alte und das Neue sind ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und die Nacht muss doch auch vergehen, wenn der Tag kommt. Und so muss diese Welt und unser altes Leben vergehen, wenn Jesus, der Auferstandene, kommt. Und mit ihm neues Leben und eine ganze neue Welt. Seien wir nicht zu traurig über den Verlust des Alten. Das ist, weil wir das so gut kannten, ne? War uns so vertraut, haben uns eingerichtet, irgendwie wohlgefühlt, unsere Komfortzone. Ja klar, diese Welt ist unsere Komfortzone, dieses Leben ist unsere Komfortzone, auch mit allem Schweren. Wir haben uns darin eingerichtet, Gott hilft uns ja auch. Das Neue ist unbekannt und beängstigend. Bin neulich von jemandem gefragt worden, der sagte so, die Bibel, er sagt gar nicht so viel über das Neue, über den Himmel, ne? Ich sage, ja, nee, die ist da sehr sparsam, weil das geht ja eh über unseren Verstand. Das wäre eher schlecht, wenn da zu viel drin stünde. Das übersteigt unsere Vorstellungskraft, was neu auf uns zukommt. Und das macht natürlich auch immer ein bisschen Angst. Aber so völlig neu und anders ist es dann auch wieder nicht, was auf uns zukommt. Denn einen bekannten Faktor in der kommenden Welt Gottes gibt es ja nun doch. Nämlich Jesus. Und den kennen wir doch. Und Jesus kennt uns. Und das ist genug. Das reicht vollkommen. Und darum dürfen wir uns freuen und getröstet sein. Gott spricht durch sein Wort auch zu uns, dass auch wir ruhig werden und zuversichtlich und ihn erkennen in Jesus, seinem Sohn. Denn etwas von dem Neuen ist auch heute schon bei uns gegenwärtig. Etwas von der neuen Wirklichkeit ist auch schon da. Wie sagt Jesus zu Maria? Geh zu meinen Brüdern. Ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. So hatte Jesus noch nie gesprochen. Aber jetzt gilt es. Seine Brüder, das sind seine Nachfolger. Das sind wir, liebe Schwestern und Brüder. Und deswegen regen wir uns ja auch so an, ne, liebe Schwestern und Brüder. Das ist ja keine religiöse Marotte, das hat ja einen tiefen Sinn. Es soll ausdrücken die geistliche Wirklichkeit. Jesus ist unser Bruder, Gott ist unser Vater im Himmel und wir sind füreinander Brüder und Schwestern der kommenden Welt. Familie Gottes. Weil Jesus uns zu seinen Schwestern und Brüdern gemacht hat an Ostern. Und weil der Gott und Vater von Jesus nun auch unser Gott und Vater ist in Jesus. Also wenn und weil wir Jesus vertrauen, ihm unser Leben anvertrauen, diesem Jesus, der gekreuzigt wurde und der auferstanden ist, keinem anderen. Und dieser Weg, den Jesus da geht am Ostermorgen, den werden wir auch einmal gehen, wenn der Tag gekommen ist. Auferstehen in die Herrlichkeit der neuen Welt Gottes, die eine echte Welt ist. Und wir können sie uns trotzdem nicht vorstellen. Und noch sind wir auch hier in unserer Komfortzone, wie ich eben sagte, in dieser alten Welt. Und da gibt es ja auch noch was zu tun. Jesus beauftragt Maria, geh zu meinen Brüdern. Und dazu gehören ja auch wir, wie ich gerade sagte. Wir sollen einander immer wieder trösten und stärken, indem wir einander uns das Wort Gottes sagen. Dieses Wort Gottes, das da heißt, Jesus, gekreuzigt und auferstanden, Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der uns beim Namen kennt und nennt und unser Leben befreit hat von Sünde, Tod und Teufel. Jesus lebt. Aber diese Botschaft soll auch nicht bei uns allein bleiben. Sie soll von uns aus in alle Welt gehen und Menschen erreichen. Durch uns will Jesus Menschen erreichen. Und das geschieht auch. Das geschieht auch. Ich kam dieser Tage auf ein prominentes Beispiel. Kennt ihr Nina Hagen? Ja, ne? Schrille Persönlichkeit, Musikerin, Künstlerin. Vor einigen Jahren, vielleicht habt ihr es auch mitgekriegt, vor einigen Jahren ging durch die Presse, dass sie sich hätte taufen lassen. Ich bin ja immer skeptisch, wenn ich sowas von Prominenten höre. Ne? Was ist die Motivation? Jetzt ist sie vor kurzem 70 geworden, im März, die Nina Hagen ist 70 geworden. Und ich habe mich gefragt, ob sie wohl noch dabei ist. Habt ihr jetzt lange nichts mehr gehört? Und habe mich gefragt, ob sie wohl noch dabei ist. Ist Nina Hagen eine Schwester im Herrn? Ist sie es noch? Und siehe da, sie ist es noch. Ihr Pastor, der sie auch getauft hat, hat ein Interview gegeben, haben sich wohl auch andere Leute gefragt, was ist mit der Nina Hagen? Und der Pastor hat ein Interview gegeben, hat gesagt, ja, die geht regelmäßig zum Gottesdienst und sie erzählt regelmäßig von ihrem Glauben und singt von ihrem Glauben, wo immer man sie lässt. Und sie tut das in der ihr ganz eigenen Art. Und so hat sie auch von ihrer Bekehrung erzählt bzw. geschrieben. Und das lese ich euch mal vor. Also Nina Hagen sagt, irgendwann damals, vor einigen Jahren, jetzt hat sich aber Christus bei mir gemeldet. Er hat bei mir Sturm geklingelt und gesagt, dass wir alle aus unserem Verdammnis-Albtraum aufwachen sollen. Ich wollte, musste mich taufen lassen. Und so kam es, dass am Israelsonntag 2009 in der reformierten Kirche zu Schüttorf an der holländischen Grenze 5 Babys über den Taufstein gehalten wurden. Das 6. Baby, Nina Hagen, konnte stehen und sich selbst halten. Das mit den Babys lassen wir mal den Reformierten, ja. Aber das 6. Baby, Nina Hagen, konnte stehen und sich selbst halten. Das hat mir wirklich gut gefallen, diese Formulierung, nicht? Christus hat Sturm geklingelt, dass wir alle aufwachen sollen aus unserem Verdammnis-Albtraum. Und sie hat darauf reagiert. Ein Baby in Christus, ein Mensch, bei dem Jesus Sturm geklingelt hat, dass wir doch alle aus unserem Verdammnis-Albtraum aufwachen sollen. Ja, auch so kann man es in Worte fassen. Du wirst es wahrscheinlich anders machen. Du bist ja auch nicht Nina Hagen, ich auch nicht. Aber auch so kann man es in Worte fassen, was bis heute geschieht. Und darauf vertrauen, dass Gott unsere Worte zu seinen macht und Menschenherzen erreicht. Dass der auferstandene Jesus Christus, den du bisher vielleicht immer verkannt hast, dass der dich aber kennt und bei deinem Namen nennt. Oder eben im Bild von Nina Hagen gesprochen, er liest den Namen, deinen Namen an deiner Lebenstür und klingelt Sturm, denn er möchte dringend bei dir einziehen in dein Lebenshaus. damit du aufwachst aus diesem Verdammnis-Albtraum und zu leben anfängst als Gottes Kind und Jesu Schwester oder Bruder. So kindlich kann man es sagen, so lebendig geschieht es, so einfach ist es. Und ganz egal, ob man mitten im Leben steht oder an einem Grab, ob man 14 ist oder 54, Jesus ist nahe. Danken wir ihm, wenn wir das schon erkennen durften. Beten wir darum, dass noch viele sein Sturmklingeln hören und die Tür ihres Lebens öffnen. Und folgen wir dem Auftrag, den nicht nur Maria hat. Sagen auch wir allen, was Jesus uns aufgetragen hat. Jesus lebt. Und wir können ihm begegnen, wenn wir der Botschaft vertrauen. Leer ist sein Grab, denn Jesus lebt und er will leben mit dir. Amen.